Herzlich willkommen zum Hattrick von Tête-à-Tête. Heute mit einem emeritierten Professor für europäisches sowie internationales Wirtschaftsrecht von Uni Bern. Er war Gastprofessor an den unzähligsten Hochschulen weltweit sowie Geschäftsführer vom World Trade Institute. Viel Vergnügen sowie lehrreiche Informationen unter anderem zum sehr aktuellen Rahmenabkommen mit der EU mit dem spannenden Thomas Gauthier. Los geht's!
Das Rahmenabkommen mit der EU ist immer wieder ein Thema und für einen Normalbürger, so wie ich es mitbekomme, teils relativ schwer zu verstehen. Jetzt, wie sieht so ein Abkommen ganz vereinfacht grundsätzlich aus?
Ja, die Leute sind ja heute sehr stark durch die Pandemie beschäftigt und der Streit um das Rahmenabkommen ist eigentlich das einzige andere grosse Thema, das sich noch über Wasser halten kann, aber ich bin froh, dass wir über das reden können und auch einen Beitrag leisten können, so zur Information über Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Es ist ja so, dass ja die Schweiz eine ganz besondere Stellung in Europa einnimmt. Sie ist nicht Mitglied, sie ist aber auch nicht außerhalb der EU, sondern sie hat über 130 Verträge mit der Europäischen Union abgeschlossen. Seit 1961 hat das angefangen, vor allem nachher auch mit dem Abkommen von 1972. Aber das waren alles einzelne Abkommen, die eigentlich unabhängig voneinander hier in Raum sind gestellt wurden. Und nachher sind die bilateralen 1 gekommen, 1999, und die bilateralen 2 2004, und es hat sich immer, ist immer grösser geworden eigentlich, aber mit dem auch das Geflecht. Und die EU hat eigentlich nachher gefunden, dass sie, nachdem die Schweiz hat, vor allem nachdem die Schweiz der EWR hat abgelehnt und nachher später auch hat, das Beitrittsgesuch für die EU zurückgezogen, hat sie gefunden, wir sollten das Ganze ein bisschen vereinfachen. Und die Schweiz selber hat das Rahmenabkommen vorgeschlagen, das eigentlich dazu dient, dass man dort, wo die Schweiz wirklich am Binnenmarkt teilnimmt, dass man dort eben einheitliche Regeln einführt und vor allem die Schweiz auch schrittweise sich immer an den Anpassungen vom Recht in der EU nachher anpassen.
An dieser Stelle hat es leider einen kleinen Stocker in der Aufnahme mit dem Thomas Gauthier gegeben.
Zwischen der EU und der Schweiz. Die nationalen Gerichte, Bezirksgericht, Obergericht, Bundesgericht haben sich mit diesen Verträgen befasst. Ebenfalls auch der nationale Gericht in den EU-Mitgliedstaaten und auch der Europäische Gerichtshof. Aber wenn man einen Streit hat zwischen der Schweiz und der EU über die Auslegung und die Anbindung von diesen Verträgen, hat es kein Verfahren gegeben. Und der Rahmenvertrag, der führt so ein Verfahren ein, was eigentlich erlaubt, nachher Problem, das man nicht durch Verhandlungen lösen kann, nachher durch ein Schiedsgericht zu entscheiden. Und das ist eine sehr wichtige Neuerung, weil das erlaubt uns eigentlich auch gewisse schwierige Fragen, die man jetzt auf dem Tisch hat, allenfalls eben auch auf dem Weg von der Gerichtsbarkeit nachher zu entscheiden. Im Moment ist es so, dass unsere Politik das Gefühl hat, wir müssen alles und jedes können regeln, und sonst können wir den Vertrag nicht abschließen. Aber was das Schiedsgerichtsverfahren eben erlaubt, ist, dass man gewisse Fragen auch offen lässt und sie nachher im Rahmen von einem solchen Verfahren an die Hand nimmt. Und die Schweiz kann das mit gutem Wissen machen. Sie kauft hier nicht Katz im Sack, weil am Schluss entscheidet die Schweiz, ob sie das Schiedsgerichtsverfahren Urteil will akzeptieren und wenn sie es nicht akzeptiert, dann kann die EU allenfalls gewisse Ausgleichsmaßnahmen treffen, aber auch die Ausgleichsmaßnahmen, die unterliegen wieder an der schiedsrichterlichen Prüfung, sie müssen angemessen und verhältnismäßig sein. Also die Schweiz tut den Rahmenvertrag eigentlich die rechtliche Situation als kleinerer Partner der EU dem Ganzen in dieser ganzen Beziehung wesentlich verbessern.
Genau, es ist das Schiedsgericht, das ihr ja ansprecht. Das wird ja immer wieder kritisiert unter dem Namen, wir werden da fremde Richter haben, etc. Was, Wie sieht es diesbezüglich aus?
Also das Schiedsgericht besteht aus drei Personen, einen aus der Schweiz, einen aus der EU und einen aus einem Drittstaat, der die dann bestimmt. Oder es gibt auch eine Möglichkeit mit einer Fünferbesetzung. Und die sind eigentlich zuständig nachher in bilateralen Verträgen und das Rahmenabkommen auszulegen. Und dort, wo es um Fragen vom Europarecht geht, also nicht jetzt um völkerrechtliche Fragen, sondern europarechtliche Fragen, das sind Fragen, die in Richtlinien, in Verordnungen geregelt sind. Dort muss das Schiedsgericht die Frage dem Europäischen Gerichtshof vorlegen, weil der Europäische Gerichtshof, das tut er in allen Urteilen immer wieder betonen und in all seinen Gutachten, ist eigentlich die ausschließliche und letzte Instanz zur Auslegung vom Europarecht selber. Und er tut das nicht an einen anderen Gericht abdelegieren. Aber es ist wichtig, dass die Prüfung, die bezieht sich wirklich nur auf das Europarecht, also dort, wo man in den bilateralen Verträgen Richtlinien und Verordnungen übernimmt oder wo man direkt auf Begriffe vom Europarecht rekurrieren, ohne dass sie eine eigenständige Bedeutung haben. Also im Großen und Ganzen ist das eine Lösung, die man mit anderen Ländern so getroffen hat. Aber was vor allem wichtig ist, ist, dass gleich noch ein grosser Spielraum für das Schiedsgericht bleibt. Und was vor allem wichtig ist, das Schiedsgericht entscheidet hier am Schluss unabhängig und ohne Rekurs auf einen Europäischen Gerichtshof, ob Ausgleichsmaßnahmen verhältnismäßig sind, die getroffen werden, wenn sich die Schweiz an einer Regelung nicht würde anschliessen. Es hat also durchaus eine selbstständige Funktion und das Vorabentscheidungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof ist eigentlich etwas Normales, was man in allen anderen Abkommen findet. Die Engländer, Großbritannien hat das ausdrücklich nicht wollen. Dort ist die Frage beschränkt auf Regelungen, die Nordirland betreffen. Aber der Preis, den sie dafür zahlen, ist Verzicht auf eine Übernahme von EU-Recht und mit dem natürlich auch das Schaffen von sehr vielen zusätzlichen Hindernissen und Hürden. Und seit Großbritannien aus der EU austreten, ist ja der Handel mit der EU um 41% eingebrochen und sehr viel Unternehmungen in Großbritannien haben die grösste Mühe und müssen eigentlich Tochterfirmen auf dem Kontinent gründen. Viele machen das in Holland. Und das ist natürlich ein Szenario, das man aus der Schweizer Sicht vermeiden will.
Genau. Warum wird es in Holland gemacht und nicht zum Beispiel in der Schweiz?
Ja, die Schweiz ist natürlich aus der Sicht von der EU ohne Drittstaat, oder? Also wir haben in gewissen Bereichen sind wir im Binnenmarkt integriert. Das Kronbeispiel ist die Luftfahrt, wo wir praktisch Teil von der EU sind. Und nachher, aber auch im Personenfreizügigkeit sind wir nicht hundertprozentig dort dabei. Und in Schengen-Dublin sind wir voll dabei, aber zum Beispiel auch im Warenverkehr sind wir auch nicht voll dabei. Wir haben immer noch Zölle. Und Grenzabfertigung, das sind alles Hindernisse, die natürlich jemand, der sich in England, in Europa investiert, für einen Zugang zum Binnenmarkt sichern. Und England geht in ein Land, das dort eben wirklich die volle Mitgliedschaftsrechte hat. Und Holland ist natürlich in vielem ähnlich, ist schon Englisch sprechend in vielem. Und darum gehen viele englische Unternehmungen dort über einen Kanal und gründen eine Tochterfirma.
Sehr verständlich, ja. Wir haben es vorher ja schon angesprochen mit den Richtern. Das wird ja immer wieder diskutiert und dann auf der anderen Seite noch der Lohnschutz und weitere Sachen. Jetzt, was man sich ja oft auch fragt, wie wichtig ist das Rahmenabkommen mit der EU tatsächlich? Also die Schweiz hat ja mit Unterschied, also jetzt haben wir gerade über das Abkommen mit Indonesien abgestimmt, aber wie wichtig ist jetzt das mit der EU für uns tatsächlich?
Also die Grundhaltung der EU ist ja die, dass wenn wir das Rahmenabkommen nicht abschließen, dass sie keine weiteren Abkommen mehr abschließt mit der Schweiz, die in unserem Interesse sind. Sie tut sich vorbehalten, noch Abkommen abzuschließen, die in ihrem Interesse sind, oder? Aber nicht im Schweizer Interesse. Also beispielsweise, wir können darauf verzichten, ein Elektrizitätsabkommen zu haben. Wir können kein Gesundheitsabkommen abschließen. Wir können auch keine Forschungszusammenarbeit mehr eingehen und so weiter und so fort. Oder? Und das ist natürlich für die Schweiz, wo sehr stark auf den Export angewiesen ist, wo ein sehr starker Forschungsstandort ist, ist das natürlich ein grosser Nachteil. Oder? Und für mich ist ganz klar, dass wenn der Bundesrat oder das Parlament oder auch das Volk das Rahmenabkommen ablehnt, dass wir nachher eine sehr, sehr lange Durststrecke werden haben, wo nichts mehr passiert. Das Einzige, was die Schweiz machen kann, ist, wie nach einem Jahr nein, einfach einseitig EU-Recht übernehmen, für den Schaden zu vermindern. Aber sie hat da dabei überhaupt keine Mitsprache bei der Ausgestaltung von diesem Recht. Also sie kommt eigentlich von der Regen in die Traufe.
Also ihr sagt eigentlich, es ist extrem wichtig für uns, dass wir das Abkommen ja, können abschliessen mit der EU. Was braucht es, damit das Abkommen mit der EU demnächst so bald wie möglich zustande kommt?
Ja, es ist ja so, dass unsere Politiker und unsere Verbände, oder, die haben ja so eine Politik eingeschlagen von der roten Linie. Und jeder, der sich mit Verhandlungen auseinandersetzt, jeder Diplomat, aber auch jeder Geschäftsmann, weiss eigentlich, dass man rote Linien nicht festlegt, wenn man zu einem Abschluss kommen will. Wenn man rote Linien abschließt, festhaltet, dient das eigentlich dazu, ein Abkommen zu verhindern. Und das ist der Fall in der Schweiz, also auf Seite der Gewerkschaften, die den Lohnschutz unbedingt wollen draussen haben, wie sagt dem immunisieren, oder weil sie die Auffassung haben, dass das Rahmenabkommen das Niveau vom Lohnschutz wird beeinträchtigen. Wir können über das nachher vielleicht noch kurz reden.
Sehr gerne.
Und Kantone haben Angst, dass sie ihre kantonalen Subventionen nicht mehr auf gleiche freie Art können vergeben. Sie haben Angst vor mehr Transparenz in dem Ganzen. Wir haben heute keine Transparenz auch in der Schweiz nicht über kantonale Subventionen. Und nachher ist noch die Angst, dass unsere Sozialwerke überlaufen werden, wenn man die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie übernehmen muss. Und der Bundesrat hat die drei Anliegen aufgenommen und geht jetzt in die Verhandlung, quasi mit der Alles-oder-Nicht-Position, und riskiert natürlich mit dem, dass er das Ganze an die Wand fährt und der Landesinteresse wegen diesen Sonderinteressen extrem durchschaben. Und von mir aus gesehen müsste er den Weg finden, dass er sagt, wir nehmen die Probleme zur Kenntnis und wir lösen die schrittweise, allenfalls unter Heranziehung und Beizug vom Streitbeilegungsverfahren. Und wenn er will, kann ich nachher in diesen drei Dossiers das ein bisschen darlegen, wie das jemand aussehen
würde. Ja, sehr gerne.
Also beim Lohnschutz, das ist einer von den wichtigen Punkte, ist es so, dass der Lohnschutz, die sogenannten flankierenden Massnahmen, die sind eingeführt worden vom Parlament, nicht vom Bundesrat, sondern auf Druck von den Gewerkschaften, und die verstoßen eigentlich in vielen Punkten gegen das heutige Freizügigkeitsabkommen. Also es wäre denkbar, dass zum Beispiel ein Unternehmer aus Deutschland könnte die flankierenden Massnahmen anfechten vor dem schweizerischen Gericht bis vor Bundesgericht mit dem Argument, dass sie im Freizügigkeitsabkommen und die Dienstleistungsfreiheit darin widersprechen. Und so wie sie gehandhabt wird, ist eine gewisse Gefahr, dass das könnte passieren, weil die Sozialpartner in der Schweiz die ausländischen Unternehmungen eigentlich viel mehr kontrollieren als die schweizerischen. Jetzt ist es so, dass das Rahmenabkommen, das tut jetzt interessanterweise die flankierenden Massnahmen anerkennen, ausdrücklich im Text, und sagt, ihr könnt die weiterführen, ihr könnt sogar eine viertägige Voranmeldung könnt ihr haben, nicht mehr 8, aber 4 Tage, wenn man das digitalisiert, ist das kein Problem. Und ihr könnt auch Kautionen weiterhin verlangen gegenüber säumigen Unternehmern aus dem Ausland. Aber ihr bekommt im Gegenzug auch Mitwirkung im Binnenmarktinformationssystem und ihr könnt auch Rechtshilfe und Verwaltungsrechts- und Amtshilfe in Anspruch nehmen, wenn es darum geht, säumige Unternehmungen im Ausland ins Recht zu fassen. Also das Rahmenabkommen tut eigentlich die flankierenden Massnahmen verstärken und anerkennen. Und nachher kommt noch dazu, dass die neue revidierte Richtlinie über das Entsenderecht den Anspruch auf gleichen Lohn und gleiche Arbeit ausdrücklich tut, anerkennen. Und mit dieser Ausgangslage kann jetzt die Schweiz eigentlich würde die Schweiz ihre flankierenden Massnahmen ein bisschen anpassen, können sie zum Teil aber im Wesentlichen noch verstärken und beibehalten. Und was eben wichtig ist, mit allen Stricken reissen könnten sie am Schluss, sogar wenn ein Schiedsgericht hätte entschieden, dass die Umsetzung nicht genügt, könnte man auf diesen roten Linien bestehen und halt eine Vertragswidrigkeit in Kauf nehmen und nachher allfällige Ausgleichsmassnahmen bewertigen. Zum Beispiel, dass Schweizer Unternehmen im Ausland nachher eben auch keinen Zugang mehr bekommen. Aber ich könnte auf jeden Fall die Grundanliegen, die Gewerkschaften in den Vordergrund stellen können, im Rahmen von diesem Vertrag in Kombination mit dem Stippelegungsverfahren durchaus einhalten. Es ist nicht nötig, dass man den Vertrag zurückweist, für die flankierenden Massnahmen und den Lohnschutz zu sichern. Im Gegenteil, wenn wir keinen Rahmenvertrag haben, dann besteht die Gefahr, dass das Ganze angefochten wird und nachher am Schluss Gewerkschaften viel weniger haben als heute.
Ja, also wir werden mit dem Rahmenabkommen vor allem auch ein gleichwertiger Partner mit der EU.
Ja. Ja.
Genau.
Und dann haben wir das Problem mit dem Lohn, mit der Unionsbürgerrichtlinie. Das ist ja so, dass auch in der EU der Drei-Personen-Verkehr ursprünglich beschränkt war auf Leute, die dort arbeiten, selbstständiger Werbende oder eben vor allem Arbeitnehmer und ein anderes Land gehen und die dort so lange können bleiben, wie sie Arbeit haben. Mit der Zeit hat sich das ausgedehnt. In zwei Richtungen. Erstens haben die Arbeitnehmer und die selbstständigen Werbenden länger bleiben, als sie nicht mehr gearbeitet haben. Und es haben auch Leute können suchen ziehen, die überhaupt nicht gearbeitet haben, die sich einfach müssen ausweisen müssen, dass sie genügend Geld haben und dann einen genügenden Versicherungsschutz. Und dann haben sie alle 5 Jahre haben sie eigentlich eine neue Niederlassungsbewilligung können bekommen. Mhm. Wenn aber jemand aber das nicht hat erfüllt, dann hätte er sich eigentlich nicht in einem anderen Mitgliedstaat dürfen aufhalten. Und dann hat man in der EU die sogenannte Unionsbürgerschaft eingeführt, eine Art ein Mittel für eine Verbindung zwischen der Bürgernähe herzustellen, zwischen der Union und den Bürgern. Und das hat zu zusätzlichen Rechten geführt, die der Europäische Gerichtshof eigentlich hat in seiner Rechtsprechung eingeführt. Und das ist vor allem Fürsorgerecht und Sozialrecht für Leute, die nachher in Schwierigkeiten sind geraten, sodass man die zu denen schaut, die sie nicht einfach heimschickt. Und die Rechte hat man nachher 2004 kodifiziert in der neuen Richtlinie 2004-38. Und die Sozialrecht, das wird jetzt gerne, dass die EU möchte gerne, dass man das auch übernimmt. Und es ist ja so, dass mit dem Rahmenabkommen müssen wir an sich die revidierte Richtlinie übernehmen. Aber der springende Punkt ist, dass wir sie natürlich nur so weit müssen übernehmen müssen, wie der Geltungsbereich geht von unserem Freizügigkeitsabkommen, der nicht so weit ist, wie in der EU nicht die Unionsbürgerschaft eigentlich mit umfasst. Also in Genuss von diesen Sozialrechten könnten kommen, Leute, die in die Schweiz kommen und das Recht haben, 3 Monate lang Arbeit zu suchen. Dort ist vorgesehen, dass sie Anspruch haben auf Sozialhilfe, aber nicht unangemessen. Und in der Wirklichkeit, ja, also bis wenn einer 5 Monate hier ist, dann geht er nicht Fürsorgegelder ziehen. Auf das müssen wir eben gar nicht weiter eingehen. Und also, die zweite Gruppe, die in Frage kommt, das sind Leute, die hier haben gearbeitet, die hier ihre Familie haben, die nachher die Arbeit haben verloren, die Arbeitslosengelder eingezahlt und bezogen und jetzt ausgesteuert sind. Diese Leute, die hätten Anspruch auf solche Unterstützung. Und das ist ein Anspruch, den übrigens das Bundesgericht auch schon hat zugestanden aufgrund des Artikel 8 von der Europäischen Menschenrechtskonvention und wo meines Erachtens sich auch aus unserem eigenen Grundrecht und der Verpflichtung gegenüber den Menschen im Land hier weitgehender gibt. Aber was nicht möglich ist, das ist jemand, der arm ist und kein Geld hat, einfach in die Schweiz kommt und nachher hier zur Gemeinde geht, anklopfen, weil er Fürsorge abhängig ist. Spätestens nach 3 Monaten müsste so jemand ja das Land verlassen. Also von dort her ist es nicht eine grosse Gefahr. Leider hat man die Zahlen nicht erhoben, aber ich gehe davon aus, dass wenn man die Bürgerrechtsrichtlinie, Artikel 14 von dieser Richtlinie würde übernehmen würde, dass das vor allem den ausgesteuerten Personen und Familien würde zugutekommen, die so hier wohnen und wo hier haben Steuern gezahlt und hier auch haben Beiträge an die Arbeitslosenversicherung geleistet früher.
Das kann man sagen, der SVP, der eigentlich immer die Argumente bringt, dass Leute in die Schweiz würden kommen, die die Sozialwerke würden ausnutzen, dass die Angst ziemlich unbegründet ist. Ist das korrekt so?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also man weiß natürlich nicht genau, wie sich das entwickelt, aber die Personengruppe, die wirklich da berechtigt ist, das sind die, die hier gearbeitet haben, sind hergezügelt, Familie haben hier, und dann in die Bedrohungen kommen oder, und ausgesteuert sind. Und dann sollten sie wie jeder Schweizer am Schluss so können auf Fürsorge gehen. Aber es ist eben, oder, es ist ein sehr interessanter Punkt, weil innerhalb von der Schweiz ist ja der Wandel von der Fürsorgepflichtigkeit vom Heimatort zum Wohnort. Oder? Das war eine ganz lange umstrittene Geschichte, die sich über Jahrhunderte eigentlich hinweggezogen hat. Angefangen, wer schaut zu den verletzten Söldnern, die heimkommen, oder? Die haben dann einen Heimatort geschickt. Und das ist etwas, das nicht von heute auf morgen kommt. Oder? Das ist etwas, das sich ist ein langer Prozess und das wird auch hier so sein. Das ist nicht so schwarz-weiß alles oder nichts, sondern das wird man schrittweise wird man das konsolidieren. Aber sicher ist es so, dass auch hier die Schweiz nie Kontrollen über ihr Sozialwerk verliert. Weil sie kann am Schluss kann sie auch hier sagen, sorry, das machen wir jetzt einfach nicht. Und dann muss man auch gewisse Ausgleichsmassnahmen in Kauf nehmen. Also es ist im Grunde genommen, von mir aus gesehen, ist das Ganze, ja, und es ist viel Lärm um nichts eigentlich, wenn man es rechtlich anschaut, genau anschaut.
Genau.
Und das Gleiche gilt auch, das Gleiche ist auch bei den Kantonen, oder? Die Kantonen, die das befürchten, dass sie nicht mehr frei können über Subventionen verfügen. Erstens ist es so, dass das ja nicht im Vertrag steht, sondern in einer Zusatzerklärung, oder? Mhm. Und das bezieht sich auf das Freihandelsabkommen von 1972. Und das Abkommen, das wird man so oder so müssen revidieren, oder? Das Abkommen von 1972, sie vergleichen das immer mit einem Venom- oder einem Vampir-Flugzeug, oder? Das ist komplett veraltet. Ja. Wir haben keine Regeln über Dienstleistungen, Investitionen, wir haben nichts über Energie. Also wenn man das heute vergleicht mit einem modernen Freihandelsabkommen, wie das mit Kanada oder auch jetzt mit der EU, mit Großbritannien, dann wird man da sehr viel müssen machen. Und dort werden die Fragen so oder so aufkommen, ob wir jetzt ein Rahmenabkommen haben oder nicht. Und wenn wir kein Rahmenabkommen haben, dann wird die EU die Schweiz zunehmend einfach als Drittstaat behandeln. Und das heisst, sie wird somit härtere Händchen anrühren. Das heisst, dass nachher sowohl man härter wird auftreten gegenüber den Subventionen, wie wir ja das haben gespürt im Rahmen von der Unternehmenssteuerreform, oder, wo die Kantone eben zum Teil indirekt subventionieren. Aber wir werden so spüren gegenüber der Landwirtschaft, oder, wo man heute sehr zurückhaltend ist, dank dem Agrarabkommen im Rahmen des Rahmenabkommens auch. Wenn das nicht kommt, dann wird die EU dort nachher auch können stärkere Forderungen für die Liberalisierung der Landwirtschaft stellen. Und das wird nachher viele Bauern in Schwierigkeiten bringen, weil das heisst Strukturwandel. Und das zu verkraften, das ist etwas, wo wir in der Schweiz Mühe haben damit. Oder?
Gut, auf die Landwirtschaft kommt ja jetzt sind sowieso zwei schwierige Initiativen zu.
Ja, also es ist ja so, dass oder, der Bauernverband spekuliert eine Art mit dem traditionellen Landwirtschaftsindustriepakt, oder? Sie haben ein Päckchen gemacht bei der Konzerninitiative und das haben sie können so bodigen. Aber die Industrie hat auch Rücksicht genommen auf die Bauern, wo es darum ist gegangen, ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten abzuschließen. Mhm. Das hat verzichtet und später jetzt die USA nicht mehr aufgreifen. Aber bei der EU ist das etwas anderes. Die Industrie kann nicht auf ein Freihandelsabkommen verzichten. Und wenn die Bauern sagen, ja, wir wollen kein Abkommen, dann wird der Industrielandwirtschaftspakt auffliegen. Und es ist ja klar, wer den kürzer zieht, wenn ihr schaut, welchen Anteil mehr am Bruttosozialprodukt hat. Oder? Wir dürfen nie vergessen, trotz dieser grossen Vertretung im Parlament, die Landwirtschaft leistet 2% vom Bruttosozialprodukt. Mhm. Und auch die Landwirtschaft ist darauf angewiesen, dass die Industrie- und Dienstleistungssektor funktioniert. Nur so kann man all die Direktzahlungen realisieren, letztlich.
Ja, klar. Die kennen sich ja bestens mit allen möglichen Handelsbeziehungen aus. Und jetzt gibt auch die weltweit mit China nach der Pandemie. Die haben jetzt während der Pandemie durchaus einige Probleme aufgezeigt. Habt ihr das Gefühl, gibt es irgendeine Veränderung in Bezug auf China nach der Pandemie oder wird es am Schluss mehr oder weniger genau gleich weiterlaufen?
Ja, also ich glaube nicht, dass die Pandemie so eine grosse Rolle spielt, sondern eher die Ideologie, oder? Und ja. Es ist ja so, dass man hat sich eingesetzt in den 90er Jahren, dass China kann der WTO beitreten kann. Wir haben dann gehofft, das war in den Clinton-Jahren, dass nachher China sich auch mehr wird öffnen, sich wird demokratisieren, oder? Mit der Marktöffnung und der Integration. Und das hat eigentlich lange recht gut ausgesehen. Aber unter dem jetzigen Regime ist das nicht mehr so. Also das jetzige Regime geht eigentlich zurück in ein autokratisches, autoritäres Regime. Das sieht man ja anhand von Hongkong oder man sieht es anhand von den Uiguren oder wie sie typiert reagieren, wenn man sie kritisiert. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was China und der Westen auseinander dividiert und in den Handelsbeziehungen werden heute immer wichtiger Sicherheitsbedürfnisse, Sicherheitsüberlegungen, nationale Sicherheit, wenn ihr denkt an die Informatik, oder, wo ein Match entscheidend ist, nicht nur im Industriebereich, sondern auch im militärischen Bereich. Und von dort her findet eine gewisse Desintegration von diesen Märkten wird stattfinden, wenn das Regime sich nicht verändert und wieder in eine andere Richtung geht. Was ja an sich nicht auszuschließen ist, aber unwahrscheinlich in der jetzigen Zeit. Und von dort her wird man probieren, mit China zusammenzuarbeiten, wo es geht, wo gemeinsame Interessen vorhanden sind. Das ist vor allem im Klimaschutz. Mhm. Aber es wird natürlich in Bezug auf die Menschenrechtsfrage wird man sich da nie einigen können. Und die Schweiz wird sich hier müssen entscheiden, auf welcher Seite das sie will stehen. Bis jetzt hat sie sich immer unter Berufung auf Neutralität probieren durchzumogeln. Das hat sie gemacht mit Russland, aber das ist bei China nicht so einfach, weil die wirtschaftliche Überflechtung ist viel, viel grösser als eben damals mit Russland.
Sie wird jetzt immer mehr gefordert, eine neue Ausrichtung diesbezüglich.
Ja, also ich denke, die Schweiz muss halt auch, wir haben ja eine Politik, die auf wirtschaftliche Sanktionen weitgehend verzichtet. Mhm. Wir haben ein Embargo-Gesetz, das erlaubt, Sanktionen von der UNO oder von der EU, von den USA nachzuvollziehen, weil wir den sogenannten Courant Normal, mit der Courant Normal wollen einhalten, wir nicht wollen Gewinne machen, weil andere Sanktionen vergeben und verhängen. Aber selber aus eigener Initiative hat man das in der Schweiz nie gemacht. Da haben die Industrie und andere Interessen immer alles eigentlich dominiert. Oder? Genau. Und die Frage ist, ob man das weiterhin so machen kann. Oder? Also, sollte die Schweiz jetzt zum Beispiel Importbeschränkungen erlassen für Baumwolle, die aus Gurien kommt, oder nicht? Oder? Mhm. Und wir haben ja auch gar keine gesetzlichen Grundlagen für das. Wir müssen jetzt ein Embargo-Gesetz ändern. Und von dort her bin ich der Meinung und ja, Vorschläge gemacht, dass man ein neues Aussenwirtschaftsgesetz erarbeiten wo unter anderem auch eben diese Punkte aufgenommen werden.
Ja. Ihr habt es angesprochen, das Klimaziel ist ja China, glaube ich, mittlerweile relativ fortschrittlich im Vergleich zu anderen Staaten. Wie sieht da die Zusammenarbeit mit China aus?
Ja, also wenn ihr schaut, von wo die Solarpanel kommen auf unseren Dächern da im Kanton Bern oder in der Schweiz, dann kommen die zum grössten Teil aus China. Mhm. Und das hat natürlich auch vielen Leuten erlaubt, überhaupt solche Anlagen zu montieren, oder? Weil das war früher ja viel teurer gewesen. Also es geht mal um Warenverkehr, oder? Wo man Komponenten hat. Und nachher denke ich, gibt es auch im Bereich vom Technologietransfer bei erneuerbaren Energien gibt's Möglichkeiten, wo man sich miteinander kann absprechen kann. Ja. Weil es ist so, dass das Klimareduktion von der globalen Erwärmung, das ist wirklich in allem im Interesse von allen Leuten oder von allen Ländern. Und wenn ich in der Schweiz einen Ausstoß reduzieren kann, dann kommt das allen anderen auch zu gut. Und umgekehrt, wenn sie in anderen Ländern und China den Ausstoß reduzieren, kommt das auch mehr hier zu gut. Also wir reden heute von Klima als Common Concern of Humankind. Oder? Es ist nicht ein nationales Interesse, sondern ein globales Interesse. Und das sollte eigentlich nachher auch neue Modalitäten nachher ermöglichen, auch im Handel, oder, wo man zum Beispiel immer mehr darauf schaut, wie eine Ware ist produziert worden oder eine Dienstleistung, ob es unter ökologischen Bedingungen ist oder nicht. Endlich, wenn wir jetzt da Ansätze haben im Indonesien-Abkommen, das ihr ja, Herr Haldimann, hat erwähnt.
Genau, also eine gewisse Internalisierung von Kosten, die die Marktwirtschaft nicht berücksichtigt, so meint ihr, oder?
Ja, also es ist so, dass zum Beispiel man wird das Zollrecht anpassen, man wird Waren vom Zoll entlasten, die nachhaltig produziert wurden, und man wird Waren verteuern, die mit konventioneller Energie hergestellt wurden. Oder mit dem könnt ihr einen internationalen Steuerungseffekt auslösen. Aber dann müssen wir gleichzeitig auch Technologie zur Verfügung stellen, für die erneuerbaren Methoden, Herstellungsmethoden nachher auch einzuführen. Aber sonst hat es in Entwicklungsländern gegeben, die das Ganze nicht als neuen Protektionismus bekämpfen.
Genau. Jetzt, ihr habt vorher schon die WTO angesprochen. Ihr seid ja lange Direktor von WTI von Uni Bern.
Ja.
Die WTO, die WHO, die haben eigentlich einen gewissen Sinn. Was sind die Probleme, die grossen Organisationen mit sich bringen? Also, ihr habt ja lange mit denen zusammengearbeitet und kennt euch in diesem Bereich ja, hervorragend aus.
Ja, also es sind natürlich zwei verschiedene Organisationen. Die WTO ist eigentlich ein Vertragswerk, ein multilaterales, das eben 164 Staaten zusammen unter einem Dach sein und vom Grundsatz von der Meistbegünstigung und von der Inländerbehandlung profitieren. Das heisst also, wenn ich mit einem anderen Land irgendeinen Deal mache, dann muss ich die Vorteile von diesem Deal muss ich eigentlich allen anderen auch gewähren. Oder? Mhm. Mit gewissen Ausnahmen, wie zum Beispiel Integrationsabkommen wie Zollunion oder eben auch Beziehungen Schweiz-EU, Freihandelsabkommen. Aber im Großen und Ganzen werden gleich lange Spiesse gemacht. Und das Gleiche gilt auch für die Behandlung von ausländischen Gütern im Inland. Sobald ein ausländisches Gut über den Zoll ist reingekommen, hat es einen Anspruch darauf, dass es genau gleich behandelt wird wie ein inländisches Gut. Und von dem profitieren eigentlich alle sehr stark. Und wir haben dann im Verlauf der Zeit hat man in der WTO die Zölle senken. Die waren nach dem Zweiten Weltkrieg sehr hoch, bei 47%. Die sind noch bei 4% im Industriebereich, Landwirtschaft ein bisschen höher. Und die Hauptaufgabe, die man heute hat, ist es eigentlich, sich mit den nicht-tarifären Handelshemmnissen auseinanderzusetzen. Und die Hauptschwierigkeiten, die wir in den letzten Jahren hatten, war, dass vor allem unter der Administration Trump ein neuer Nationalismus ist aufgekommen. Die Administration Trump hat sich nicht mehr an die Regeln gehalten, hat links und rechts Handelssanktionen verhängt, hat gemeint, sie können sich mit den Chinesen und auch mit den Europäern einzeln auseinandersetzen. Mhm. Und das hat zu einer grossen eigentlichen Lähmung von der WTO geführt. Oder? Weil die USA ist immer noch der Hauptmotor, weil sie eben das Finanzwesen kontrollieren weltweit dank dem Dollar. Und wenn die gegen etwas sind, ist es sehr schwierig, etwas zu machen. Ja. Und nachher ist es so, dass die Amerikaner haben, und das ist etwas, was die Administration Biden jetzt noch weiterführt, die haben die Stippelegungsmechanismus auf der Appellationsebene haben sie blockiert. Sie haben keine neuen Richter mehr wählen. Und jetzt funktioniert das nur noch auf halbem Dampf. Also es gibt immer noch Panelverfahren, machen die da mit, wo man Streitbeilegungen macht. Aber die Länder können nachher so einen Entscheid ins Leere hinein appellieren und dann können sie im Prinzip Rechtsverbindlichkeit vermeiden. Und das ist natürlich auch eine grosse Schwäche. Und es wird interessant sehen, wie das sich jetzt entwickelt. Also, die Amerikaner dort die Kurve wieder nehmen können. Für sie ist das Hauptproblem, dass die Gericht, sogenannte Appellate Body, zu streng war bei Anti-Dumping- und Anti-Subventionsmassnahmen. Und das sind Probleme, die sie vor allem mit China haben. Und sie wollen dort einfach mehr eigenen Spielraum haben. Und solange man die Regeln dort nicht können anpassen konnte, und die Länder in dieser globalen Auseinandersetzung mit China mehr Spielraum einräumen, wird die Blockierung dort noch weitergeführt.
Wie würden Sie sich das vorstellen, also die Freiheiten, die Sie gerne hätten?
Ja, das geht auch um sehr technische Sachen im Anti-Dumping-Recht, oder? Also wie man Anti-Dumping-Zoll berechnet, das ist eine Wissenschaft für sich. Es geht echt darum, dass, oder, wir müssen noch sehen, die Administration Biden, die muss jetzt wirklich können zeigen, dass sie in diesen Rustbelt-Gebieten, dass sie dort wieder neue Arbeit können schaffen können, dass wieder die Arbeit zurückkommt, oder dass die Leute dort wieder Büte haben, Familien eine Aussicht haben, und die Handelspolitik von der USA wird nach dem ausgerichtet, oder? Und das heisst, sie wollen ja können ein gewisses Produkt, das dann importiert wird und dann ziehen, also wo man Bildung in den USA verkaufen, weil sie dann können mit Zoll belasten, und das Gleiche gilt auch bei subventionierten Produkten. Es geht eigentlich mehr um die Detailregeln, die man dort muss revidieren und ein bisschen liberalisieren, wo die Rechtsprechung von Apple Body vielleicht hat allzu restriktiv gehandhabt. Oder? Aber das ist etwas, was sicher wird kommen. Ich bin zuversichtlich. Grundsätzlich ist der Multilateralismus ist jetzt wieder im Kommen, unterstützt von der EU, die eine wichtige Rolle spielt, und auch von China und anderen Ländern, auch der Schweiz, die das stark unterstützen. Bei der WHO, noch von dieser Frage zu kommen, also da habe ich viel weniger Erfahrung. Ich war dann in der Zeit dabei gewesen, nach SARS, wo man hat die internationalen Regulierungen für Gesundheit revidiert, und ich habe dort probiert, eine stärkere Regulierung herzubringen und eine wichtigere Rolle von der WHO in der Überwachung von diesen Pandemien. Aber das ist dann leider nicht gelungen. Und vielleicht wäre das ja, bei Covid-19 anders rausgekommen, weil die WHO zum Beispiel hat können in China gewisse Kontrollfunktionen wahrnehmen, die sie eben ausgeschlossen als angebliche Verletzung von der Souveränität. Also dort ist man sehr viel weniger weit in einem internationalen Regime als eben heute im Handel und in der WTO, trotz aller Schwierigkeiten, die wir haben.
Ja, jetzt sind ja auch noch ein absoluter Experte beim Thema Hochschule. Und zwar, ihr habt, wenn ich da lese, über Kanada, in Italien, in Paris, in Barcelona, an Uni Bern selbstverständlich, bis hin zum Ursprung der Corona-Pandemie in Wuhan doziert. Wie unterscheiden sich die Hochschulsysteme von Land zu Land? Also was kann man da so grundlegend feststellen, was anders ist?
Ja, die sind natürlich schon sehr, sehr unterschiedlich. Das ist noch schwieriger, das jetzt so schnell zusammenzufassen. Also ich habe natürlich vor allem mit internationalen Programmen zu tun gehabt, so wie hier auch in Bern im WTI mit dem MILE-Programm. Mhm. Da haben wir jedes Jahr etwa 20 bis 35 Studierende gehabt, künftige Handelsexperten, Handelsdiplomaten, Anwälte und so weiter, die sich auf diesem sehr speziellen Gebiet haben ausgebildet und dann wieder zurück in alle Welt sind. Und sind auch eine Community-Bild. Also es ist etwas, was man hier nicht so weiss, aber wir sind eigentlich das Programm in Bern weltweit, wo die stärkste Ausbildung geboten hat. Und wir haben etwa 600 Alumni, die jetzt auf der ganzen Welt in diesen Funktionen innen sind. Und die anderen Länder, der hat natürlich die nationalen Traditionen sind stärker. Das spürt man in Deutschland, wo so die Unterschiede zwischen Professor und Nicht-Professor auch noch eine wichtige Rolle spielt. Viel weniger als in den angelsächsischen Ländern, wo man auch als junger Mitarbeiter, Mitglied von der Fakultät ist und die Hierarchie nicht so eine grosse Rolle spielen, ähnlich wie in der Schweiz. Aber sie eigentlich alle haben eine grosse Meinungsfreiheit und Universitätswesen wird als das aufgefasst, dass man neue Ideen soll generieren und dass man die so können äußern. Und in China ist das aber anders. In China ist es so, dass die Universitäten, die sind eigentlich wie verlängerte Arme vom Staat. Und der Staat gibt denen auch Aufträge. Und die haben ja nicht in dem Sinne wirklich eine Meinungsfreiheit, die Professoren, sondern dass sie eine Art wie Stoff vermittelt und haben in dem Sinne eine andere Stellung. Oder? Aber was auf der anderen Seite sehr eindrücklich ist, ist die unglaublich hohe Zahl von Studierenden, die dort sind. Oder? So eine Universität von Wuhan, wo auf einem Campus vielleicht 20.000 bis 20.000 Studenten wohnen.
Ja.
Das ist von dort her eindrücklich. Und auch eine Leistung, oder? Wie sie ihre Bevölkerung eben doch ausbilden, für alle die Aufgaben in der Gesellschaft wahrzunehmen.
Ja, Herr Gotti, ich glaube, wir sind am Ende. Ihr habt da extrem viel spannende Einblick in alles Mögliche geboten. Ich glaube, das ist für die, die zuhören, eine ganz, ganz eine spannende Folge mit euch. Ich danke euch ganz herzlich.
Ja, ich danke euch für das Interesse erhalte immer und wünsche euch alles Gute mit euren Podcasts.
Merci, Herr Gotti.
Falls ihr gerne noch mehr zum Thomas Gauthier möchtet wissen, habe ich euch den Link zu seiner WTI-Seite in den Shownotes angefügt. An dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend, wo immer ihr seid, und einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund!